Und das ist unsere letzte Aufnahme hier.
Ja, das stimmt. Wollen wir anfangen?
Das hier.
Was ist das hier für ein Verein, ey?
Ist Rollen mit den Besten. Der Pen and Paper Podcast für EinsteigerInnen und Neugierige.
Es trieft förmlich nur vor weißer Maskulinität.
Krasser Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge.
Herzlich willkommen.
Und Flo.
Professionell wie immer, ne?
Liebe Leute, herzlich willkommen zur Folge Nummer 60 von Rolle mit den Besten. Es melden sich wieder Flo und Torge und heute wieder mit Special Guest, nämlich
Anton. Ja, der tapst hier rum und nicht wundern, wir haben krassen Hall dieses Mal, denn das Zimmer ist leer.
Ja, wir senden nämlich heute aus der Halle der Veränderung, womit ich immer schon zur ersten Ankündigung kurz komme. Ich werde umziehen. Krach, bumm,
ey, alles wackelt.
Alles wackelt, alles hier, also der Schreibtisch steht voll, der Rest ist alles leer. Ich werde umziehen, deshalb halt es hier, weil schon einiges rausgeräumt worden ist. Es geht für mich zurück in die Heimat, raus aus Hamburg, ziemlich bald schon. Alles natürlich wegen Family und Nachwuchs und alles dies, das. Und Frau ist mit Studium jetzt fast fertig. Ich bin eh unabhängig von Ort und Zeit, was meine Arbeit angeht. Und deshalb geht's raus. Bisschen sad bin ich schon, muss ich ehrlich sagen. Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich habe dich, Flo, fast als Nachbarn. Aber das haben wir schon in depth besprochen. Und ich habe mich dazu geäußert, es ist eben, Gott, jetzt werde ich emotional. Ich ziehe um, genau, das ist also Nachricht Nummer 1, schon mal abgehakt. Ich ziehe um, deswegen halt es hier und deswegen, es tut mir leid, dass man hier so ein bisschen so einen kleinen Delay hat. Oder eher so ein Reverb. Und deshalb bitte ich das vorab zu verzeihen. Aber genau, bevor wir gleich zu den anderen Gegebenheiten kommen, wie es uns geht, kurze Vorschau auf diese Folge. Wir wollen einmal über Into the Odd sprechen, ein bisschen über Map-Design-Tools und über OSR und was das genau ist. Aber vorher, Flo, wie geht's dir? Du hattest Geburtstag. Alles Gute nachträglich.
Ist das weird? Ich habe morgen Geburtstag, aber die Folge ist am Donnerstag. Also hatte ich vor 3 Tagen Geburtstag. 2 Tagen.
Oh. Happy Birthday!
Gott, ey. Back to the future. Danke. Ich kann dir noch nicht sagen, wie mein Geburtstag war, aber passt bestimmt.
Wird bestimmt gut
ich gewesen auch.
Sein. Plusquamperfekt oder
wir,
so.
Wir werden Pizza essen gegangen sein.
Haben.
Tun.
Soll.
Sweet. Nee, sonst alles cool. Ist halt warm. Wochenende war chillig. Haben am Freitag Pathfinder gespielt, was chillig war. Dann am Samstag überlegt, ob wir eine zweite Pathfinder-Session hinterher knallen. Aber da konnte nicht jeder. Also haben wir den Überbleibseln Gloomhaven gespielt.
Crazy.
Über Tabletop-Sim, was chillig war. So. Aber ich glaube, ich bin nicht der krasseste Freund von Gloomhaven bisher. Ich habe es vorher nie gespielt. Wir haben dieses kleinere Ding gespielt, hier die Pranken des Löwen. Was so ein eigenes Set anscheinend ist, was irgendwie deutlich kompakter ist, angeblich. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Wir haben die ersten 3 Szenarien gemacht. Basically ist es ein Game, wo jeder eine Figur bekommst, du rennst über eine Metal Map, du hast eine Aufgabe, bei uns war es bisher immer, bring alles um. Und nach jeder Session kriegst du neue Karten, bisher immer dazu, oder kannst Geld ausgeben und dir Equipment kaufen. Und du ziehst immer 2 Karten, beziehungsweise du hast so ein Handdeck, legst 2 Karten bereit, die eine verschiedene hohe Initiativezahl haben. Kannst dich also mit den anderen Leuten absprechen, ne, wann soll wer dran sein, dann kannst du nice Kombos machen. Die Karten haben einen oberen und einen unteren Effekt. Du suchst dir bei den beiden Karten jeweils das aus. Also wenn du eine Karte den oberen spielst, musst du bei der anderen den unteren spielen. Meistens ist es irgendwie ein Move und ein Angriff. Manchmal kannst du es so legen, dass du irgendwie 2 Angriffe hast oder Double Move, keine Ahnung. Joa, ist ganz nett.
Ist ja auch schon irgendwie so, dass irgendwie das Brettspiel der Brettspiele, wenn man sich irgendwie diverse Rankings anguckt. Also ich habe es selbst noch nie gespielt und auch mich noch nie genauer angeguckt, aber irgendwie ist Gloomhaven ja trotzdem schon so ein Begriff, glaube ich, wenn man sich mit Brettspielen auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, die Box wiegt auch 8,5 Kilo, die richtige.
Scheiße.
So, irgendwie sowas habe ich gelesen gehabt. Habt ihr auch mal beim Atlantis gesehen, ist ein Riesenteil und auch echt teuer. Also wir haben es jetzt über Tabletop-Sim gespielt, was halt chillig ist, weil du viele Automatismen hast. Ne? Der zieht dir die Karten, beziehungsweise du kannst dir die Karten mit dem einfach ab legen, das Ding mischt dir die Sachen, rechnet irgendwie Hitpoints aus, bla bla bla, verteilt die Stats auf die Monster. Was cool ist, weil man sieht schon mal der Tabletop, man hört Anton, glaube ich, atmen im Hintergrund. Sorry dafür, es ist nämlich fucking warm. Das ist ein Spiel, was halt so einen Tisch echt einnimmt, ne?
Und wo du auch einen großen Tisch für brauchst wahrscheinlich.
Ja, und Aufbau. Und das ist auch eine Sache, auf die ich mittlerweile keinen Bock mehr habe. So Nemesis geht, weil wir das jetzt so drin haben, dass es schnell geht. Mhm. Eldritch ist immer wieder Cancer. Das ist richtig nervig.
Leider ja. Es macht super viel Spaß, das Spiel, aber das Aufbauen ist schon immer, ja.
So, ich meine, es gibt Leute, für die ist das religiös voll geil. So eine Stunde aufbauen, richtig, richtig nice. Ne? Sehe ich mich halt gar nicht. Mhm. Gar keinen Bock. Deswegen war das cool mit Tabletop Sim. Ich habe auch gleich noch eine kleine Rant-Story, aber erstmal, wie geht's dir?
Ja, genau. Also auf die Rant-Story freue ich mich natürlich schon. Ja, ich habe versucht, also ich habe gehofft, dass der Einstieg hier in die Folge ein bisschen mir einfacher gelingt. Aber nee, natürlich, es ist viel los. Seit Wochen planen wir diesen Umzug. Dadurch, dass es eben in die Heimat geht und wir da sowieso schon häufiger hinfahren oder wir auch eben immer mal wieder Besuch bekommen, konnte jeder schon mal so einen Karton mal irgendwie mitnehmen oder sowas. Und wir haben schon viel Stuff jetzt da drüben. Hier jetzt nur noch so die Essentials, die wir für die nächsten 2 Wochen brauchen. Und natürlich in mein Arbeitszimmer und alles. Und ja, das ist natürlich schon, ja, ist schon belastend, muss ich ehrlich sagen. Also zum einen eben freut man sich natürlich irgendwie auf so ein neues Kapitel. Auf der anderen Seite ist es auch immer doch hart und schwierig, so ein Kapitel für mich zu beenden. Also ich glaube, mir fällt das auch einfach manchmal ein bisschen schwerer, so ein bisschen loslassen und sowas alles. Und wir sind halt auch schon jetzt seit 5 Jahren in dieser Wohnung. Nee, und jetzt eben auch seit 7, 8 Jahren in Hamburg. Das heißt also, wie gesagt, das ist schon, ja, ist schon ein tolles Kapitel, was jetzt irgendwie umgeschlagen wird. Und parallel dazu eben halt ein Baby da haben irgendwie und das irgendwie versorgen und den ganzen Kram, um den du dich ja noch kümmern musst, ne? Irgendwie halt so Internet kündigen und da dann wieder neu.
Geh nicht zu Vodafone.
Nee, ist auch alles schon eingetütet mit der Konkurrenz. Und dann jetzt auch irgendwie muss ich mein Fahrrad, mein Leihfahrrad irgendwie jetzt noch wieder wegbringen die Tage. Und ja, einfach so ein paar Sachen stehen so an. Ne? Irgendwie gucken, gibt es noch Sachen, die man hier bei Kleinanzeigen verkauft bekommt oder die vielleicht irgendwie von den Nachmietern mit übernommen werden. Und bis wann hat man das alles irgendwie, ja, fertig zusammengestellt und organisiert und was ist vielleicht noch Müll, was man irgendwie noch mal irgendwie zur Deponie bringen muss. Und nebenbei einfach die ganze Zeit Vollzeit arbeiten, weil ich keinen Urlaub bekommen habe. Ja, das ist schon eine Challenge, aber und dazu noch diese Hitze. Diese permanenten über 30 Grad, die wir jetzt seit einigen Tagen haben.
Ist toll, oder?
Richtig toll, liebe ich. Und ja, von daher, also mein Kopf dampft, eben wegen der Hitze und auch wegen des Ganzen, was irgendwie so drumherum hier passiert. Allerdings genieße ich auch jede Gelegenheit, in der man da mal so ein bisschen wieder abtauchen kann. Also wir haben gestern D&D gespielt, richtig schön lange. Das hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht nach langer Zeit. Das hat einfach gut getan, einfach ja raus aus diesem Alltag so zu brechen und irgendwie, auch wenn der Einstieg vielleicht 20 Minuten gedauert hat, erstmal wieder ja schön in eine andere Welt irgendwie eintauchen. Das fand ich richtig schön. Du hast uns irgendwie das erste Mal, du hast es geschafft, unsere Party in eine Trap zu locken, dass wir alle eingesperrt waren.
Ja, das war schon witzig.
Aber
es war die Rache dafür, dass wir 71 Tage zwischen den Sessions hatten.
Ja, aber wir haben dazwischen ja auch mal viel Eldritch und Nemesis und so gespielt. Und ein anderes tolles Brettspiel, über das wir nochmal kurz reden können, das ihr mitgebracht habt. Ihr habt euch bei Atlantis beraten lassen. Und habt die Tavernen im tiefen Tal.
Genau, die Tavernen im tiefen Tal, Tal mit H. Wir haben uns da, weiß ich nicht, 3/4 Stunde beraten lassen. Du kannst da ewig rumwühlen. Es gibt halt so viel nice Shit. Und wir sind halt dahin, die haben halt gefragt, was wir so spielen, haben gesagt, ja, dies, das, das, aber wir wollen tatsächlich was anderes, weil wir haben Eldritch, wir haben Nemesis. Jetzt wollen wir irgendwie mal was Chilligeres, was nicht so krasser Aufbaustuff ist und whatever. Und haben gesagt, dass wir Flügelschlag gespielt haben und deswegen sehr gerne ein Spiel wollen, das nicht Flügelschlag ist. Weil wir schon irgendwie was wollten, wo man miteinander auch zu tun hat und nicht nur so jeder spielt für sich selber und zählt am Ende Punkte aus. Wobei das auch so ein bisschen bei diesem Tavernenspiel ist, aber noch nicht so. Mal gucken, was da noch so geht. Und tatsächlich hatte ich auch überlegt, ob wir uns Everdell holen, weil es so krass hübsch ist. Und bla, und hat uns die Frau da, die das uns beraten hat, das war auch ganz, ganz sweet eigentlich, weil Everdell irgendwie 20 Euro mehr gekostet hätte als Taverne in einem tiefen Tal, ne? Was also wirtschaftlich für die natürlich einen Vorteil gehabt hätte, hätten die uns das angedreht, aber sie meinte auch so, ja, das ist richtig schön, das ist richtig nett und das ist voll geil, man spielt das 2-mal und dann nicht mehr. Ihr spielt auch eigentlich nicht miteinander, sondern einfach alle so nebeneinander, macht euer eigenes Ding. So, ja, wir haben uns das geholt. Das ist ein relativ sweetes kleines Game, wo man auch so aus so Pappstanzen hat, baut man sich so eine Taverne zurecht, spielt 8 Runden und das Ziel ist am Ende möglichst viele Siegpunkte zu haben, die du halt dadurch bekommst, dass du deine Taverne upgradest, beziehungsweise nice Sachen kaufst und halt Adelige in deine Taverne lockst. Und es macht halt, also mir macht auch dieses Upgraden einfach Spaß, ne?
Ja, ich liebe das. Also du hast halt deine Würfelmechanik, also weil du kannst mit 4 Würfeln würfeln, plus noch diverse Boni-Würfel, die du dir eben erspielen kannst noch. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz sweete Sache. So, jeder hat halt eben seine eigene Taverne und jeder hat so seinen eigenen, ich sag mal, so einen kleinen Teller, auf den du deine gewürfelten 4 Würfel packst.
Ja, ein Bierdeckel.
Dein Bierdeckel, genau. Und dann nimmst du dir quasi in der ersten Runde eben den Würfel runter, den du jetzt gerade am besten gebrauchen kannst von der Augenzahl und gibst dann den Teller weiter. Und der nach dir kann sich dann davon einen aussuchen und du bekommst dann eben von deinem rechten MitspielerIn dann die übrig gebliebenen Würfel immer wieder angereicht. Wodurch man da eben ja so ein witziges Zusammenspiel, wenn man sich dann manchmal auch so ärgert, so, oh, was hast du mir gerade hier für blöde Würfel rübergegeben oder sowas. Oder du sagst, ey, danke, das konnte ich jetzt gut gebrauchen.
Oder man nimmt extra was man selber nicht so gut gebrauchen kann.
Um aber den anderen zu ärgern, wenn du da
ja, damit der halt
den
nicht
Überblick hast. Ne? Ja,
voll. Ja. Also das Spiel ist sweet, Upgraden ist auch ganz süß, sind so Plastik-Papp-Dinger, die drückt man einmal raus, dreht sie um und dann, wenn du ein Upgrade gemacht hast, ist da wie ein neuer Tisch oder eine bessere Kneipe oder I don't know, nicht Kneipe, aber so ein Zapfteil. Oder eine größere Kasse. Eine
größere Kasse oder ein größeres Bierregal quasi.
So, also würde ich absolut empfehlen. Chilliges Spiel, man kommt super schnell rein. Hat 5 verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man so modulweise erhöhen kann, was auch cool ist. Deswegen kann man es auch irgendwie öfter spielen. Und ja, macht Spaß. Ist nice.
Ja,
hat mir gut, auch sehr gefallen. Good shit.
Gut.
Bevor ich rante, kommen wir zum nächsten Good Shit. Ich habe so eine E-Mail bekommen und als ich die bekommen habe, hat so mein Monitor von, oder hat mein MacBook so angefangen so zu glühen und war so, es ist die PDF von Hacking with Doggos.
Natürlich ist sie das.
Die ich natürlich sofort reingezogen habe, das sind glaube ich nur 120 Seiten, also easy. Von Red Ink Games das Ganze und es ist halt richtig sweet, ne? Man muss da vorneweg sagen, so das ist schon anders als die anderen Pen & Paper, über die wir so sprechen, weil es halt vollkommen kinderfreundlich ist und so. Ne? Mhm. Du spielst fucking Hunde. Also wer sich jetzt nicht dabei denken konnte, dass das Spiel Hacking Good Doggos heißt, man spielt halt Hacking Good Doggos, so man spielt halt Hunde. und Regelwerk ist ganz, ganz easy, also auch dass Kinder das da gut reinkommen können. Benutzt das One-Plus-System, also ein einfaches Würfelsystem, wo man eine +1 drauf addieren kann oder noch einen extra Würfel würfeln kann, wenn man das möchte, ganz schnell geredet. Und so ein Kartendeck, was auch ganz süß ist. Und basically, du baust dir halt einen Hund, wo du jetzt artentechnisch machen kannst, was du willst. Das hat keinen Einfluss auf deine Stats. Gibst ihm irgendwie eine kleine Geschichte dazu. Dann hast du so 4 Attribute, die du halt verteilst. Ne? Irgendwie wie schlau du bist, wie schnell du bist, also schnell, wie körperlich krass du irgendwie bist, wie süß du bist oder wie empathisch du bist.
Wichtig.
Ne? Und natürlich halt auch so, wie rough du sein kannst. Ne? Und die sind halt alle so verschiedenen Kartensymbolen irgendwie zugeordnet. Also, keine Ahnung, Pik oder Karo oder, ne? Und dann ziehst du halt zwischendurch so deine Karten, also deine Ressource, die du für diese Dinge ausgeben kannst, wenn du die aktivieren willst, ist ganz süß. Hast ein paar Skillsets, die du dir mit diesen Attributen dann noch freischalten kannst. Zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du lernen, wie man elektronische Dinge benutzt. Also nicht im Sinne von, du kannst ein Telefon bedienen, aber du kannst einen Fernseher anmachen. Wenn du oft genug auf die Fernbedienung aufschlägst oder so. Und dann hast du halt deinen Köder, ne? Und man spielt halt im Regelfall immer so eine Nachbarschaftsklicke an Hunden, die ähnlich wie bei Tales from the Loop, ne? So ein bisschen, du hast diese Kinder, die halt irgendwie abhauen und Dinge tun und die Eltern kriegen nie was mit. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und die Eltern würden, Erwachsene helfen dir halt auch nicht, weil die keine Ahnung haben, ne? Und dann spielst du halt jetzt diese Hunde, die halt krass den Durchblick haben oder der Meinung sind so und die passen halt irgendwie je nach Modul entweder irgendwie auf diese eigene Familie auf oder halt auf die ganze Welt oder auf die Galaxis, je nachdem, ja, da geht einiges.
Weil warum nicht?
Und dann hast du so Dog Adventures, ne? Das ist auch richtig sweet gemacht. Du hast auch so einen Adventure-Generator, wo du ein paar Würfel schmeißt und kriegst dann so tolle Abenteuer wie, I don't know, einer hat den Nachbarn gesehen, wie der nachts mit der Schaufel in den Garten gegangen ist und was vergraben hat.
Oh Gott.
Und dann geht's halt los. Okay, wir müssen rausfinden, was geht da ab? Oder wo ist der Hotdog-Mann, der normalerweise jeden Mittwoch an dem Platz ist? Der gibt mir immer was umsonst, er ist nicht mehr da. Okay, müssen wir klären, ne? Dann gibt es auch immer so dramatischere Dinge wie, I don't know, Timmy hat sein Insulin vergessen, keiner, wir müssen es holen. So basic Sachen. Aber je nachdem, wie kreativ du bist, kannst du da gut ausrasten. Hat auch so Horrormodule wie einer aus der Gruppe muss zum Tierarzt.
Das ist natürlich wirklich auch dramatisch. Und Anton springt sofort auf den Tisch. Du hast Tierarzt gesagt?
Oh nein.
Oh nein.
Und dann haut er da mit dem Schwanz gegen den Karton hinter sich. es ist halt sehr, sehr sweet. Ne? Auch das Spiel sagt auch sofort, in dem Spiel werden keine Hunde sterben. Ja. Okay, so ein Loop-mäßig, ne? Kinder sterben nicht. Hunde sterben wir nicht. Die können, wenn verletzt werden, aber auch dann ist es nie schlimm. Ist auch immer nur für eine Phase, für eine Szene. Ne? Und danach geht es dem wieder besser.
Ja.
Wobei das auch ganz süß erklärt ist, weil du kriegst mal so Attribute, du hast ja vier Attribute, ne, wie gesagt, und die kriegen halt Damage und wenn die auf Null gehen, fällt die Figur halt aus. Und wenn es zum Beispiel auf dein Hirn geht, dann drehst du dich für den Rest der Session irgendwie im Kreis oder musst irgendwie wild bellen und musst halt auch an Anton denken. So, ne? Du hast auch kein richtiges Kampfsystem, weil darum geht's da nicht. So ein bisschen spiced up wird das Ganze halt durch so verschiedene Module, die du dazu schalten kannst. Ne? Du hast das Standardding mit Hacking Good Doggos, Nachbarschaftsshit, wo du halt Hundestuff tust. Dann hast du diese Mecha-Doggo-Geschichten, wo die Hunde halt Godzilla-große, hundeartige Kampfanzüge haben und halt die Welt beschützen vor irgendwelchen Kaijus oder so. Dann hast du Witch and Good Doggos, wo du halt einfach Call of Cthulhu mit Hunden spielst letztendlich. auch ganz toll, Ye Olde Hounds ist mein Liebstes davon. Da ist die Grundprämisse, dass deine Clique ist halt bei irgendjemandem zu Besuch und der hat halt so einen uralten Jagdhund, der ist bestimmt schon 5 oder so. Und der erzählt dann halt eine Geschichte. Und dann übernimmst du halt Figuren in dieser Geschichte. Das sind halt Hundegeschichten aus dem Mittelalter, ne? Die halt krass überzogen sind und whatever. Und spielst halt so das Mittelalter oder Fantasy-Abenteuer aus der Sicht von halt so einem Hund, der auch eine ganz andere Wahrnehmung der Realität wahrscheinlich hatte und ist ja eine krasse Überlieferung von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater und so, ne? Das ist ganz süß, du kannst auch wie so Hunde in den 20ern spielen oder I don't know, ne? In der Antike, also es gibt ganz viel Bullshit. Dann gibt es noch diese Space Dogs, das ist natürlich auch wichtig, da sind Raumschiffen unterwegs. Und dann gibt es noch die Super Good Doggos und dann spielst du eigentlich Marvel mit Hunden.
Weil warum nicht? Schon wieder.
Ist ein süßes Game, wird kein Dauerbrenner für ewig lange Kampagnen oder so. Aber ich finde es halt einfach richtig, richtig sweet. Artwork ist richtig, richtig nice. Und ein eigenes kleines Hundekartendeck dabei, auch sweet. Und ist irgendwie, glaube ich, auch gut für so zwischendurch mal so zum Auflockern.
Und das ist halt, glaube ich, genau das, wofür solche Spiele vielleicht auch einfach gemacht werden. Ne? Weil ich finde, dass die Pen-and-Paper-Community so, ne, ich meine, es gibt natürlich viele, die sich dann auf ein Spiel spezialisiert haben und eingeschossen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es schadet einfach nicht, einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und zu gucken, so vielleicht ja was Erfrischendes anderes mal zu machen. So, und dann ist so ein System natürlich einfach super geeignet dafür, einfach mal wirklich was komplett anderes zu machen. So, und ja, vielleicht auch ein bisschen was noch mehr zum Lachen und zur ulkigen Situation und sowas einlädt und so, ne? Und dann, ja.
Ich glaube, für alle Menschen, die irgendwie Hunde haben oder Kontakt dazu denen haben, dann die können da ganz schnell was mit anfangen. Glaube ich auch super für so Convention Play, weil das so schnell geht. Mhm. Ist halt chillig, ist sweet, ist nice. Und jetzt gehen wir zum schlechten Teil, der Rant. Ja, ich habe etwas erlebt am 7. August.
Es hat sich schon wieder eingebrannt.
Es war so gegen 13 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr. Holy shit, Alter. Ich meine, ich habe euch ja schon erzählt so ein bisschen, ne? Ich habe es auch einmal im Discord angeteased mit, oh mein Gott, ihr könnt nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Wir haben Minigolfen spielen. Johanna, ihre Verwandtschaft und ich, also Cousin und Cousine. Ich habe hart verkackt, muss ich auch direkt sagen.
Ich war nicht schlecht. Aber Flo und Ballspieler ist auch irgendwie was Besonderes irgendwie.
Keine Ahnung, das lief gar nicht gut für mich, ne? Aber ist ja okay. So, und wir haben halt gespielt und vor uns, eine Bahn vor uns, war halt eine kleine Familie, ne? Eltern und Sohn. Ich würde jetzt, ich denke einfach mal, dass das so die Verhältnisse sind, mir auch egal. und dieser Junge braucht erstmal einen Namen. Ja? Deswegen dachte ich erstmal an den schlimmsten Antagonisten, den wir bisher so hatten. Ich habe erst gedacht, so nenne ich ihn Wegner. Ich glaube, er war schlimmer als Wegner. Deswegen nenne ich irgendwie deinen Counterpart bei Tales from the Loop damals Billy Malm.
Super.
Dieser kleine Billy, ne? Das war so ein Arschkeks, Alter. Unglaublich, wir so am Spielen, bla bla, er ist halt schon ein paar Mal auffällig geworden, also ich glaube, der war 9 oder I don't know. so ein paar Mal auffällig geworden, weil er anscheinend nicht so gut gespielt hat. Und hat sich zwar dann wütend. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it, ist ein Kind, ne? Passiert, dann ist er halt mal mad. Mhm. Der fängt sich jetzt auch wieder und hoffentlich hat er noch Spaß und whatever, ja. Und dann kam halt so eine Bahn, wo du so eine Rampe, wo du die Kugel, so eine, diesen Ball, so eine Rampe hochschießt, und dann musst du so 3 Meter fliegen und dann so ein Netz.
Ja.
Die ist so ein bisschen tricky da.
Ja.
Ne? Und dann hat die Mom der Familie halt so geschlagen und halt so ein Hole-in-One gemacht und sich voll gefreut. Und der Vater hat das sogar mit dem Handy aufgenommen. Die waren alle voll happy. Und der Sohn halt so, nee, das zählt nicht. Und sie so, hä, doch, das zählt. Und er dann, also in Kurzfassung, das zählt jetzt nicht oder ich raste hier monumental aus und so, ne? Und dann hat die Mutter überzeugt bekommen, dass sie es nochmal macht. Und dann hat sie halt 5 Schläge gebraucht. Er hat sich mega gefreut und hat, ich habe noch nie ein Kind sowas sagen hören, ne? Sagt es zu seiner Mutter so, dann weißt du jetzt ja, wo dein Platz ist.
Das ist einfach auf so vielen Ebenen einfach nicht gut.
Und ab dem Moment war ich hyped, ne? Und hab das beobachtet, ja. Nächstes Ding, dann haben die irgendwie gespielt, die Mama hat irgendwie am Handy irgendwas gecheckt. Kommt dieser Junge mit erhobenem Schläger auf sie zugerannt und meint so, pack dein Handy weg und beobachte mich oder ich schlag dich mit dem Schläger. Ja? Und steht so vor ihr und fuchtelt mit dem Teil rum. Dann musste er bei der nächsten Station warten, weil der Vater gerade dann ist und hat dann das ganze Grünzeug aus dem Boden rausgeschlagen und die Hecken verprügelt und so.
Mein Gott, ey.
Hat überall geschummelt wie sonst was und die ganze Zeit deine Eltern bedroht. Ich habe euch ja noch so sneaky 2 Bilder geschickt, ja, die ich nicht ins Discord boxen werde. Aber hinter dem einen steht halt auch mit so einem gehobenen Schläger hinter seinem Vater. Und der ist so, oh Gott. Und die waren die ganze Zeit so, ja, okay. Na klar, machen wir so. Ja, den haben wir dann alle beobachtet. Das war ganz, ganz unterhaltsam. Und ich, Alter, das war ganz unangenehm, ey. Und deswegen, ja, ist es für mich einfach der Teufelsjunge.
Der Teufelsjunge.
Ja, Title in Progress und so, ne? Aber Working Title, dies, das, der Teufelsjunge, Billy Malm.
Bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg. Also ja, es ist eine unangenehme Begegnung, wenn man davor einfach selber da ist, um irgendwie abzuschalten, ein bisschen rumzudaddeln, Spaß zu haben und dann auf einmal siehst du da, wir haben irgendwie eine Bahn weiter da irgendwie jemand so ausrastet.
Ja, vor allem, Alter, ich hätte mich nie getraut, meine Eltern zu bedrohen.
Nee.
Mit einem Miniaturgolfschläger. Alter.
Macht man auch einfach nicht.
Hast du Bioshock gespielt?
Ich habe nicht Bioshock gespielt.
Ah, da gibt es, wer es gespielt hat, erinnert sich zum Beispiel an eine ganz coole Golfschläger-Szene. Die war damals so richtig so jaw-dropping für mich, wo ich so, oh shit. Diesen Plot-Twist habe ich nicht kommen sehen. Anyway, ja.
Ja, ein schöner Flo-Rant mal wieder. Darf einfach nicht fehlen bei Rollen mit dem Besten. Ja,
aber der war doch noch ganz sanft,
ja,
oder?
Ja, der war. Also, aber ich glaube, dass der Rant, der war jetzt sanft. Aber eigentlich ist das ganz schlimm, was ja, da passiert ist.
Ja, das ging gar nicht, Alter.
Also ich glaube, von allen Rants bisher war das einfach vom Inhalt her das Schlimmste eigentlich.
Ja, schon nicht so cool.
Hat einfach natürlich dich nicht so betroffen am Ende. Also mal gucken, was die Eltern in 10 Jahren sagen. Oder
mit dem Low-Level-Barbaren, der da rumrennt. Ey.
Ja, aber wie gesagt, Rollen mit dem Besten ohne Rants von Flo wäre auch einfach nicht Rollen mit dem Besten. Rollen mit dem Besten wäre aber auch nicht Rollen mit den Besten, wenn wir nicht über Pen and Paper sprechen würden.
Ich habe voll gesehen, wie du es gerade so verhaspelt hast und dann doch nicht. Du hast dich gerade nochmal so gerettet.
Ich habe mich nicht verhaspelt. Ich bin Moderationsprofi jetzt hier mit fast 60 Folgen auf dem Tacho.
Ich dachte, wir haben 60 Folgen.
Ja, aber ich habe ja 2 nicht mitgesprochen.
Stimmt. Krass, wie überlegen ich dir bin. Vorsprung.
Irre.
Unglaublich.
Ist aber nicht mein erster Podcast.
60 Folgen, Walter, wenn das in Jahren, ne, dann wäre dieser Podcast bald in Rente, hat schon so Prostata-Untersuchungen hinter sich, sonst welche wilden OPs wahrscheinlich, falsche Zähne, hat irgendwie so Beta-Blocker oder keine Ahnung, vielleicht Diabetes, fragwürdige politische Einstellungen, wie man da leider teilweise so in der Rentner-Community mitbekommt.
Sind wir jetzt eigentlich Boomer?
Sind wir jetzt eigentlich Boomer, ne?
Wäre auch ein schöner Folgenname, wenn es nicht so schlecht fürs SEO wäre. Nee, aber wir haben letztes Mal angerissen, oder du hast angerissen, dass du ein bisschen in Foundry nochmal rumgespielt hast.
Ein bisschen, ja.
Bisschen ausgerastet. Du hast auch ein paar coole Beispiele in Discord gepostet, was andere Leute so gebaut haben.
Ja, genau. Also wir hatten so ein bisschen Mapmaking-Thema und so. Also da nochmal zu, haben wir so eine kleine Pathfinder-Runde, die wir jetzt online machen, wie jeden Freitag ist chillig. Und dann war halt sofort das Thema so, wie machen wir das, ne? Field of Mind, wenn wir irgendwie Battlemaps haben, machen wir einfach Discord, werfen da Sachen rein. Aber weil wir Pathfinder spielen, fand ich Battlemaps, die irgendwie bewegbar sind, schon gut und wichtig, ne? Einfach wegen Range und keine Ahnung.
Ja.
Roll20 wäre eine Alternative gewesen, habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich finde es ganz schwer, Roll20 zu benutzen, wenn du Foundry benutzt hast. Das ist irgendwie komisch.
Ja.
Das ist halt so richtig das Rückwärtsgehen irgendwie, ne? Hier also haben wir Foundry benutzt und ich muss sagen, ich meine, ich habe schon oft Werbung gemacht für Foundry, ich habe immer noch hart Liebe für dieses Tool. Gerade für Pathfinder ist es so easy, weil du lädst dir halt Foundry runter, machst deine Welt auf, sag ich mal, die einfach leer ist und gehst dann einfach in Module hinzufügen und gibst dann einen PF2E und hast fucking Pathfinder auf Deutsch, drückst da drauf und du hast alle Klassen, alle möglichen Monster, Equipment und blast einfach schon drinne. Und dann klickst du auf irgendwelche Map-Packs und du hast diese Karten, ja, mit Schatteneffekten, Line-of-Sight, Türeffekten, Sound, wenn du das möchtest und, ja. Und das beste Modul ist einfach eins, womit du originale Paizo-PDFs in Foundry rein hochladen kannst. Ja. Das heißt, das ist Best Sherry komplett mit den ganzen Bildern und den Stats und allen Sondereffekten, halt genau wie es im Buch steht. Wenn du ein Modul hochziehst damit, hast du halt auch die fucking Karten, die du eigentlich im Buch hast, die du dann als Battlemap auf den Tisch machst, genau so. Ne? Du hast die ganzen Worldmaps, bla bla bla, hunderttausende Dinge an Lore, du hast die ganzen Zauberbeschreibungen und. Du musst halt nichts selber mehr machen. Das ist halt ganz geil.
Voll gut.
Also ich mochte das sehr. Battlemaps benutzen wir natürlich nur für Kämpfe, ansonsten haben wir eigentlich immer nur irgendwie so ein Idle-Screen oder halt eine grobe Map, wo wir gerade unterwegs sind, weil wir auch zum Rollenspiel da sind, nicht für mich krassen Videospiel-Shit. Aber wenn du bei Foundry ausrastest, kannst du doch alles irgendwie in 3D machen und es sieht aus wie ein richtiger Tisch und du hast einfach
krasseste, Baldur's Gate nachbauen quasi.
Ja, du hast auch dann einfach krasseste Effekte und dann haben deine Token auch Animationen und bluten oder werfen wirklich Feuerbälle und es wird alles gerendert und breitet sich da aus oder je nachdem, auf welchem Feld du gerade stehst, kommt Musik oder irgendwelche Geräusche, je nachdem, wie hoch deine Wahrnehmung ist und so. Also du kannst sehr, sehr viel automatisieren. Und es ist super einfach zu benutzen, wenn du einmal dieses Setup gemacht hast, vielleicht so eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und macht halt die Spielleitung richtig, richtig einfach. Ich meine, es hat einen eingebauten Loot-Generator. Du drückst halt drauf und dann fällt das auf die Map und die Leute nehmen sich, was sie wollen.
Ja, das ist super. Also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sagen so, ah, mir ist das irgendwie doch wichtiger, einfach Theater of Mind zu haben und irgendwie vielleicht nicht so vieles zu machen. Aber ich finde es halt einfach geil, dass es die Option gibt. So, das ist einfach so das, was, wo es ja bei mir mal drum geht. Und ich meine, reduzieren kannst du ja immer, wenn du Bock hast, ne? Also, genauso, wenn Leute sagen so, oh, ich brauche nicht noch einen Film von dieser Reihe oder sowas, ja, brauchst du halt nicht gucken. So, ne? Also, ich finde so, alles, was einfach on top ist und man, wo man sich bedienen kann, ist doch einfach nice. So.
Finde ich auch.
Wenn es irgendwie coole Optionen gibt, um irgendwie das Online-Spielen irgendwie noch irgendwie immersiver zu machen oder das wirklich so ein bisschen hinzubekommen wie ein Videospiel. Vielleicht bist du einfach auch mega der Videospiel-Fan und hast da voll Bock drauf. Das ist doch geil.
Ja, und gerade die in Pathfinder brauchen diese fucking Felder. Ist so. Ansonsten, also, du kannst natürlich viel öfter meinen, kannst du aber schon irgendwie gut machen. Stell ich mir nur einfach fummelig vor mit irgendwelchen Sidelines und wer ist mit wem jetzt im Contest und wer ist wirklich ein Melee, ist das Flanking, ist das nicht, kriege ich Vorteil, I don't know, so, wie weit kann ich zaubern, wie groß ist der Kreis? Und das nimmt das dir halt so ab, ne? Und in Roll20 musst du auch mal selber gucken, ist das so oder so und hier und bla. Und wenn du irgendwie ein Item erschaffen willst, hast du da rumgetippt und dann den Leuten das irgendwie zugewiesen. Und hier ziehst du es einfach raus aus dem Buch und droppst es auf den Token und es ist einfach bei dir im Inventar und du kannst dann draufklicken und dann ziehst du es an oder nicht. Mhm. Was halt auch nice ist. Und dein Charakterbogen erkennt, welches Item du gerade angeklickt hast und dann musst du nichts umstellen, drückst einfach nur auf Würfeln. Dann sagst du, okay, du hattest eben eine Axt, jetzt hast du einen Bogen, ich würfel die entsprechenden Stats. Und sag dir auch direkt, wie hoch ist der Erfolg, war er kritisch, war er nicht kritisch, war es ein Fail, bla bla bla. Wenn du willst, kann er auch automatisch Schaden auf den Gegner aufrechnen, dann kannst du es auch skippen. Mhm. So. Abhängig davon, wie viel du halt willst. Auch so Sachen wie Alien RPG in Foundry ist auch großartig.
Oh ja, das glaube ich.
Was so die ganzen Bewegungssachen angeht, auch wenn du dann nicht so Battle Maps hast, sondern eher Karten einfach von eben diesen Raumschiffen und whatever, nimmt dir halt super viel ab. Und das finde ich gerade auch bei Sachen wie Alien ganz nice, weil du dann dich einfach komplett auf dieses Roleplay einfach so fokussierst. Du hast ja auch eigentlich als Karte nur ja, diesen Grundschnitt von irgendwelchen Blueprints. Und deine Figur steht in einem Raum und du weißt, wo sie circa ist. Mhm. So mehr. Bla, ist das ja nicht. Aber funktioniert da halt einfach super gut.
Ja. Hast du dir mal, weil im Discord wurden ja gepostet diese Map-Tools. Da hat Markus was reingebracht. Hast du da irgendwie schon mal was von gehört gehabt, von den Sachen?
Ja, also ich habe Dungeon Draft mal benutzt. Das ist eins auf Steam. Das ist ganz nice gewesen. Kannst halt einen Dungeon zeichnen, hast so vorgefertigte Dinge wie Tische, weiß ich nicht, Betten, Türen oder whatever, die du rausziehen kannst, anpassen kannst, drehen kannst, bla bla bla. Und kannst dann von oben so eine Ansicht machen und hast es dann so eine 2D-Map. Gibt es auch in 3D, kann ganz cool sein, kannst du auch animieren, wenn du Bock drauf hast. Achso, ja, Foundry kann halt animierte Background-Sachen. Du hast fließende Flüsse, du hast Wolken, die da rumfliegen. Es ist fucking nice, Leute. Mhm. Es ist fucking nice. Nochmal kurz dazu. Ansonsten so Worldmaps mache ich super gerne mit Wonderdraft oder Städte und so. Weil Wonderdraft auch richtig schön ist, ne? Und halt easy. Ist auch so ein Programm, wo du am Anfang einfach so ein leeres Pergament hast, sag ich mal. Oder machst du dir so einen Pinsel und dann ziehst du da deine Erde und dann ziehst du da dein Wasser oder du lässt es automatisch von der KI generieren, wo du ein paar Parameter am Anfang einfach eingibst. Und dann kannst du zum Beispiel den Forest Brush aktivieren. Dann ziehst du einfach einen Strich und da werden einfach Bäume gepflanzt.
Ja, wie cool.
Und wenn du nochmal drüber gehst, wird es halt immer dichter und dichter und dichter so. Kannst halt auch irgendwie Wolken hinknallen, Städte, bla bla, einzelne Brücken. Du kannst halt eine Worldmap machen, aber auch einfach eine komplette Stadtmap damit, wenn du Bock und die Geduld hast. Und es sieht halt, es ist immer sehr charming aus, ne? Nicht so blockig, sondern, I don't know. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus, dass es in so Fantasy-Geschichte eigentlich immer super gut reinpasst. Man kann überraschend gut mit Excel tatsächlich Worldmaps machen oder so im Shit.
Okay.
Geht wirklich sehr, sehr gut.
Und also und wie würdest du das machen?
Ja, eigentlich ja genauso, ne? Du kannst da eigentlich, du machst deine Excel-Datei auf, drückst oben links erstmal auf alle Felder markieren und machst dir erstmal so einen Braunton hin. Mhm. Dann ziehst du irgendwo Vierecke oder Kreise und machst eine blaue Farbe. Dann bist du vielleicht ein Fluss oder ein Meer oder so.
True, ja.
Ne, vom Ding her geht das. Wäre
dann sehr basic halt, ne?
Ja. Aber du kannst auch unglaublich gut Dungeons bauen mit fucking Excel. Ist halt nur nicht so hübsch. Aber wenn du Fear of Mind machst und du hast dir selber ein Excel-Dungeon gemacht, ist das super, um Leute durchzuführen, weil es extrem übersichtlich ist. Mhm. Und auch gut anpassen kannst zwischendurch. Der Hund leckt an meinem Fuß. dann gibt es noch, wie heißt es? Talespire, glaube ich. Hatte ich euch ja auch mal geschickt. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr videospielmäßig, ja. Wo du halt während der Session aktiv Dinge noch dazu bauen und ändern kannst und Sachen einstürzen lassen kannst und planen. Alles ist sehr, sehr 3D und sieht schon sehr gimmicky und nice aus. Ich habe es mal getestet. Also ich fand es schon beeindruckend, was du da so machen kannst. Aber ich habe auch eigentlich keinen Bock. Das ist mir dann auch zu dolle.
Ja, und Google Maps geht ja auch, haben wir auch gelernt.
Ja.
So, dass man da einfach mitarbeiten kann, Filter drüber legen und einfach kreativ sich austoben. Da hat Jan ja auch schon mal ein paar Beispiele bei uns auch im Discord rausgehauen. Schon ziemlich cool, was da alles geht.
Ja, finde ich auch. Und wir hatten ja auch letztes Mal hier über World Anvil kurz angeteased, was ja so ein Campaign Manager ist. Ne, wo du dir Notizen machst, halt auch Karten, Völker, I don't even know, Charaktere rein, kannst es auch irgendwie so als so ein animiertes Buch, das du dann so aufklappst, dann ist dann wie die Geschichte von Torge und dann ist dann wie dein Star und dann blätterst du oben in deine Items und so. Es ist mega sweet, da geht halt richtig, richtig viel. Ich habe dann eine halbe Stunde rumgemacht und entschlossen, nee, Alter.
Wieso?
Weil ich immer für mich dann auch irgendwie so diese Relation setzen muss zwischen dem Aufwand, den ich da reinstecke und was ich am Ende rausbekomme. Mhm. Und realistisch gesehen ist das ein nices Tool, wo der ganze Scheiß drin ist und der hilft mir wahrscheinlich auch, wenn wir organisieren. Aber ihr in der Spielerschaft, ne, ihr klickt da drauf, lest euch das einmal durch und dann ist es halt irgendwie dead. Außer ich sag vielleicht mal, oh, es ist gerade geupdatet oder ihr müsst mal was nachgucken. Und weil ich gesehen habe, ich kann das alles auch in Foundry.
Natürlich kann man das alles
in Foundry machen. Das ist halt alles so drin, das ist halt richtig geil. Ne? Leute gehen in eine Stadt, ich mach bumm, bumm, Showplayers, Stadtmap taucht auf, flüssig. Keiner muss sich irgendwie bewegen oder irgendwas. So, was hat dieser Laden? Bum, bum, der Laden ist da mit Artwork, was ich eingefügt habe und einer Shoppingliste und so. Ne? Nice. Und ja, ich habe einfach alles in Foundry, habe dadurch nicht zwei Programme und ich muss kein Geld bezahlen, weil man Foundry nur einmal kauft und dann nie wieder Dinge bezahlt, außer man holt sich Premium-Content.
Aber wäre das denn eigentlich nicht ein gutes Tool, wenn du sagst, du spielst vielleicht nicht über Foundry, sondern hast eine Offline-Runde und suchst irgendwie noch irgendein, also weil jetzt tatsächlich ja für unsere Offline-Runde eigentlich gar nicht so uninteressant, ne? Mal so zu überlegen, weil wir haben ja immer dann, jeder macht dann das Recap mit seinen Notizen vom letzten Mal so, aber ob es irgendwie ein Online-Tool gibt, in dem wir theoretisch unseren Kram dann nur diese Spielrunde betrifft, irgendwie sammeln können?
Ja, da wäre World Anvil ganz gut. Ich glaube, als andere sind wir Campaignographer, macht das auch ähnlich. Aber die meisten Leute, die ich kenne, benutzen OneNote oder Evernote.
Ja, oder Notion. Könntest du
so
halt
was.
Auch so
und dann bauen, das, bestimmt. Das langt, ne? So ist auch die Frage, wie viel muss jetzt wirklich in so eine Recap-Notiz oder whatever. Vielleicht, wenn du so Unterreiter machen kannst, ja wichtige NSCs, ist das cool, wie bei Foundry. Oder du machst dir vielleicht so eine coole Liste mit irgendwie Items, die du noch droppen willst, damit du die greifbereit hast, wie bei Foundry. Du merkst, wo das hingeht.
Da wir müssen da mal irgendwie an einer Coop arbeiten.
Ich glaube, Foundry kannst du auch super offline benutzen. Habe ich gesagt, dass es Musik und Filme spielen kann?
Anyway. Ich rufe da morgen mal an.
Es ist sweet. Aber ich glaube, das Basic-Dinge kriegst du wirklich alles hin mit Evernote. OneNote, Notion, whatever. Oder halt so einem kleinen Büchlein.
Ja.
Ich bin nur meistens dabei immer zu faul, beim Leiten da reinzuschreiben.
Das ist das eine. Bei mir kommt hinzu, dass ich eine Sauklaue habe und dann auch immer beim nächsten Mal irgendwie entziffern muss, was ich das letzte Mal dahin geschrieben habe. Und das ist auch so. Beim Spielen ist das dann wirklich auch eine Challenge, manchmal aufzupassen, wenn du gerade am Roleplaying bist und dann nebenbei eine Notiz machen und mitschreiben. Und dann ist die Frage, was hat man dann irgendwie noch vielleicht vergessen oder sowas?
Daher, ja, wie gesagt, es gibt super viele Tools. Wir haben wahrscheinlich 100.000 vergessen, weil es einfach so viele gibt. Es gibt auch so ein Scratch City IO oder was, keine Ahnung, wie das heißt. Es hat so ein kleines Ding, da gibst du einfach nur den Namen deiner Stadt ein, wie viele Einwohner die hat, was für eine Art von Stadt das ist. Und dann kriegst du so eine automatisch generierte Map.
Ja, krass.
Ist halt basic, aber halt sofort fertig, ne?
Ja.
Und das gibt's auch für Dungeons. Also wenn du gar keine Ahnung hast, wie baue ich jetzt mir ein Dungeon und ich will kein fertiges aus einem Buch, was jeder kennt, I don't know, hast du einen Dungeon-Generator und dann kannst du da dran rumtweaken.
Ja.
Das Geräusch im Hintergrund ist Anton, wie er trinkt.
Ich freue mich auch gerade die ganze Zeit, wann er dann mal fertig ist.
Ja, cool. So viel zu Worldbuilding-Tools und dies und das. Into the Odd.
Into the Odd.
Habe ich mich gar nicht mit befasst. Gar nicht.
Einfach, weil du das nicht interessant fandest? Nee,
weil du
oder?
Gesagt hast, du erzählst mir was darüber.
Ach so, sehr schön.
Ich will ja, dass meine Reaction dazu echt ist.
Ja, also, wer es nicht mitbekommen hat, es ist, letztes Jahr gab es einen Kickstarter zu einer Remastered-Version von Into the Odd. Also auch hier wieder gelernt, es gibt nicht nur Remastered-Videogames, sondern natürlich auch Pen-and-Paper-Spiele, die mal dann und wann überarbeitet werden. So wie Mothership zum Beispiel. Und wie jetzt eben Into the Odd.
7 Edition Call of Cthulhu. 5 Edition D&D.
Wird aber nicht als Remastered.
Nein, das kann man auch nicht sagen, das stimmt schon.
Schon ein bisschen was anderes. Wobei ich auch, wie gesagt, ich kenne jetzt das ursprüngliche Into the Odd nicht und weiß nicht, wie sich das unterscheidet von dem neuesten. Allerdings gibt es dazu ein neues PDF-Regelwerk mit schlanken 143 Seiten. Und ich
war auch chillig.
Ja, und ich glaube, dass die Leute, die das letztes Jahr gebackt haben, die haben jetzt vielleicht im Frühjahr schon ihre Printed-Version bekommen. Und ich glaube, wenn man jetzt noch bestellt, dann ich glaube, es steht auch auf der Website nur coming soon. Also ich glaube, es gibt gar kein genaues Datum. Jedenfalls wird das alles vertrieben über Free League. Die Regeln sind von Chris McDowell. Und was wir vor allem lieben, sind die Grafiken und die Artworks von Johann Noor, den wir aus Merkbock kennen und aus vielen anderen tollen Spielen, die dabei Free League laufen. Ist einfach ein guter Künstler.
Ja, und bevor eine Person uns noch fragen wird, hey, habt ihr jetzt schon mal mit dem gesprochen und so? Ja, der hat aber gerade Urlaub gehabt bis jetzt oder so, deswegen ich rede nochmal mit ihm.
Ja, wo fange ich an? Dadurch, dass ich jetzt noch nicht so viele Regelbücher gelesen habe und da auch immer noch nicht so richtig weiß, was da so vielleicht wichtig ist zum Rausstechen, fange ich einmal so ein bisschen an mit, ja, was ist eigentlich Into the Odd und wo spielt das alles? So, man muss sich vorstellen, dass es eben eine Welt ist, die nicht erkundet ist, zumindest nicht, oder ich glaube, es wird beschrieben, sie ist zu groß, um vollkommen erkundet zu sein und auch viel zu alt, dass irgendwie alles irgendwie schon irgendwie wissenschaftlich erforscht ist und sowas alles. Und genau, und es gibt irgendwie eine große Hauptstadt, das ist die Bastion, und man bewegt sich eben als Entdecker durch die Oddworld auf der Suche nach Reichtum, Wissen und Macht, allen voran. Und das ist, glaube ich, auch eins der größten USPs, die Into the Odd hat, gibt es Arcana. Das ist quasi sowas wie Magie. Jedenfalls ist Arcana aber an Gegenstände gebunden. Es kann also sein, dass es an kleine Schmuckgegenstände, also zum Beispiel kann Arcana sich in einem Ring befinden.
Oder in einem Toaster.
Oder in einem Toaster, vielleicht auch in einem Toaster, wer weiß. Es gibt auch Arcana-Waffen und ich glaube, Arcana ist in drei verschiedene Stärken eingeteilt. Also es gibt eben dieses normale Arcana, dann gibt es noch ein Arcana und dann gibt es sowieso ein Legendary Arcana, die halt wesentlich stärker sind.
Wahrscheinlich ist es orange.
Wahrscheinlich ist es orange oder lila oder irgendwas, keine Ahnung. Und die sind dann allerdings, also die richtig kraftvollen Arcana, die sind halt gebunden an wirklich große Gegenstände. Das kann dann also sein, dass das irgendwie eine große Statue ist oder ein Thron oder irgendwas, was du nicht bewegen kannst und nicht einfach so einstecken kannst.
Ein riesengroßer Toaster.
Ein riesengroßer Toaster.
Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so auf Toaster fixiert bin.
Alles gut. In der Geschichte heißt es außerdem, dass die Welt von seltsamen Wesen heimgesucht worden ist. Und es gibt wohl auch ja gewisse Kulte, die da gewisse Anspielungen haben, die einem bekannt vorkommen, wenn man sich schon mal mit dem Cthulhu-Mythos von Lovecraft auseinandergesetzt hat. Das heißt, da könnte es gewisse ja, Inspirationen, wenn nicht sogar Überschneidungen geben. Aber das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz cool, dass das so ein bisschen damit eingewoben ist. Also nochmal zur Einordnung, das ist jetzt auch kein reines Fantasy-Spiel. Als ich über die Ausrüstungstabellen geswiped bin, fand ich das interessant zu sehen, dass so neben den, ich sag mal, diesen typischen Waffen wie irgendwelchen Schwertern, Äxten, Dolchen, halt auch, ja, Pistolen, Gewehre und sogar Blendgranaten und solche Geschichten, die ihr da zusammen kaufen konntest. Also das ist schon irgendwie so eine Art, ja, Parallelwelt. Ist die Frage, ob man das irgendwie in der Zivilisation, wie wir sie kennen, irgendwie so zuordnen kann oder ob man das einfach lieber wirklich auch als für sich selbst stehendes, ja, Gefüge irgendwie betrachtet. Ist vielleicht einfacher, als zu versuchen, da irgendwelche Parallelen zu ziehen. Was ich bei den Regeln spannend fand, was ich so aus noch keinem anderen Pen-and-Paper-System gesehen habe, ist, dass du, wenn deine Gruppe zum Beispiel relativ klein ist, also kann ja sein, dass du vielleicht nur eine Spielleitung hast und irgendwie nur zwei Mitspielende, dass du dir Kompagnons dazu bauen kannst für deine Gruppe. Und es gibt auch in der Ausrüstungsliste extra Abschnitt für Hirelings, also für ja, so LeiharbeiterInnen, könnte man das, glaube ich, sagen. Und ich glaube,
ja, die sind einfach angeheuert.
Angeheuerte. Die sind auch in drei Kategorien aufgeteilt. Und eben die niedrigste, die hat dann eben einen niedrigen Betrag pro Tag, der bezahlt werden muss, damit die eben mit einem reisen.
Und die größte ist orange?
Vielleicht. Vielleicht. Und natürlich, je mehr Geld man eben übrig hat für einen Hirling am Tag, desto krasser sind die auch ausgerüstet. Ne? Also das heißt, der günstigste hat vielleicht irgendwie einen Knüppel dabei und der teuerste hat vielleicht auch schon mal eine Pistole am Start. Und das finde ich jetzt schon mal eine ganz spannende Mechanik, weil klar kennen wir das irgendwie aus D&D oder sowas, dass man irgendwie vielleicht als Druide oder irgendwas ein Tier dabei hat oder solche Sachen. Aber so, dass man irgendwie quasi NPCs aus den Regeln her irgendwie mit sich in die Gruppe integrieren kann. Kennst du das schon von irgendwo anders oder ist das auch was Neues für dich?
D&D? Wir haben es noch nie gemacht.
Okay.
Ich finde, das nimmt aber auch, das wird auch ganz, ganz selten verwendet. Ja. Meiner Erfahrung nach finde ich super selten, dass Leute hiren. Außer wenn du irgendwie ein Adventure Path spielst wie, keine Ahnung, Kingmaker.
Ja.
Wo du halt Armeen führst und so ein Stuff. Aber ich finde, das ist super selten, dass Leute angeheuert werden. Only War von Fantasy Flight Games hatte das, dass du, da spielst du ja auch SoldatInnen und die meisten von denen hatten immer einen Comrade, der mit dir rumläuft. Mhm. Und der hat so eine Funktion gehabt. Der hat jetzt nicht aktiv mitgekämpft oder der hatte auch keine Initiative oder so, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel der schwere Waffendude warst, konntest du halt entweder einen Comrade haben, der halt, keine Ahnung, darauf trainiert war, dass du halt mit dem irgendwie doppelt so schnell nachladen kannst. Oder er hilft dir irgendwie krass beim Zielen. Oder wenn du der Anführer bist, da das Hartschen, dann hast du einen Comrade, der vielleicht einen Funkrucksack mit rumschleppt und dann kannst du halt Befehle über Entfernung machen. Hat halt die Funktion und wenn dein Char draufgegangen ist, es war Only War, es ist oft passiert, konntest einfach direkt erstmal mit dem Comrade weiterspielen, bis du einen neuen Char hattest. Von da kannte ich das schon so. Aber das klingt schon ganz nice. Das ist ja so ein Expeditionsding, was eigentlich so ganz cool ist, weil du dann einfach die Schwächen der Gruppe wie im echten Leben mit Geld einfach ausgleicht.
Richtig. Genau, und was da auch schon mal genannt sei, ist auch ein ganz witziges Feature eigentlich, dass wenn du dann irgendwann stirbst, dann klar, kannst du dir einfach schnell einen neuen Charakter machen und die Spielleitung versucht einen da vielleicht wieder schnell zu integrieren, aber du könntest auch sagen, du übernimmst einfach die Rolle von einem der Hirelings.
Ja, und das ist halt eine super charmante Lösung, um mal weiterzuspielen.
Ja, weil es halt einfach auch storytechnisch dann einfach gut passt. Du könntest dich sogar selber vielleicht noch looten, falls du irgendwas schon Wertvolles dabei gehabt hast oder sowas. Und dann machst du halt einfach mit meinem Charakter weiter.
Ich sterbe. Dips.
Ja, was natürlich auch wichtig ist, also man versucht quasi immer am Ende einer Session natürlich zu versuchen, vielleicht einen neuen Gegenstand mit Arcana gefunden zu haben oder auch einfach nur ein Abenteuer erlebt zu haben oder einfach die Welt von Into the Odd einfach noch ein bisschen mehr erkundet zu haben. Man kann Arcana eben, also weil im Prinzip es gibt so eine Liste, glaube ich, mit, dass wenn man Arcana findet, wirft man ein W66 und kann dann in der Tabelle einfach gucken, was man dann da für ein Arcana an diesem Gegenstand hat. Mhm. Und das ist ja im Prinzip alles dabei, was man auch aus magischen Geschichten irgendwie aus D&D kennt. Also das kann sein, dass du irgendwas hast, was dich vielleicht kurz unsichtbar werden lässt oder dir anders irgendwie einen Vorteil verschafft, dass du irgendwie eine Wolke kreierst, die dich irgendwie, in der du dich verstecken kannst. Also da gibt es eben einfach einen Haufen verschiedener Sachen. Man sollte allerdings aufpassen natürlich in dieser Welt, wie offen man mit seinem Arcana umgeht, weil es gibt nämlich eine Menge Leute da draußen, die das haben wollen. So, und das finde ich ist auch schon so eine ganz spannende Sache, dass du halt vielleicht einen sehr wertvollen Arcana-Gegenstand hast oder eine Arcana-Waffe und aber einfach wirklich sehr nochmal bedacht dann damit bist, wann und wo du die einsetzt.
Mhm, aber das ist auch so, ja, so eine, ich habe da von der Erzählung her so Avatar, Wild West, Cthulhu-eske Expeditions Shitstorm in meinem Kopf, keine Ahnung. Aber es klingt cool, also I'm sold. Ich mag das, was ich bisher höre, sehr.
Ja, also da gibt's halt wirklich spannende Sachen so, ne? Und du kannst natürlich dann gucken, ob, also du bist natürlich auch in der Spielleitung, ist natürlich dann die Frage, ob wiefern du die Gruppe mit Arcan-Gegenständen konfrontieren lassen möchtest und wie stark die dann sind und sowas, ne? Aber da kannst halt auch wirklich schnell ausrasten, wenn das eben richtig starke Sachen sind, irgendwelche Teleportationssachen oder auch gab's, also ich habe einmal bei den legendären Arcanas reingeguckt, da gibt's manche Sachen, die quasi, ja, mit denen du andere Gegner one-hitten kannst, wenn du einfach richtig würfelst, so, ne? Und das ist schon ziemlich strong, was da geht.
Weißt du, ob das Sachen sind, die du erst damit verstehen musst, damit du mit denen richtig umgehen kannst? Oder können die auch irgendwie backfiren? Oder sind das erstmal grundsätzlich immer irgendwie nice Add-ons, die man so findet?
Ich glaube, die Grundprämisse ist, dass du Arcana nicht verstehst.
Also du nutzt sie einfach.
Also ich glaube, genau. Es ist, keiner richtig weiß, so, zumindest soweit wie ich jetzt in dem Regelbuch gekommen bin, woher dieses Arcana genau kommt, wie das entsteht. Und da gibt's einfach nicht so viel Knowledge drüber. Das ist auch irgendwie ganz sweet beschrieben. Also die einzelnen Arcana, dass sie quasi einfach immer seltsamer werden und einfach immer noch weniger Verständnis dafür hat, was da eigentlich passiert und wie das passiert und warum.
Hat auch so SCP-Vibes irgendwie, ne?
SCP?
Also diese Secure, Contain, Protect, so Sachen wie, was ich da erzählt habe mit diesem, keine Ahnung, dem Getränkeautomat, der immer das hat, was du eintippst.
Ja.
Und niemand weiß, wo es herholt und irgendwie ist das oft ganz schlimm.
Ja.
Ah, cooler Mix, das ist schon sweet.
Genau, also das genau, gibt wirklich coole Sachen, ne? Dann auch so typische Sachen wie, was hatte ich mir da aufgeschrieben, die Flash Tome of Babel, also dass du eine seltsam klingende Sprache sprechen kannst und alle anderen Lebewesen können dich dann auch verstehen und dir auch sogar darauf antworten.
I love it. Es ist halt, ja, das ist ultimative Utility-Shit für sowas, das ist cool.
Genau. Und ja, und dadurch, dass das halt doch relativ regelarm ist, ist das da auch spannend reinzukommen, weil es gibt da jetzt eben nicht so dieses typische Klassen- und Archetype-System und alles, ne, sondern du würfelst am Anfang einmal deine Stats aus und ich glaube irgendwie Average sind irgendwie 10 und es gibt glaube ich 3 Stats, also sehr übersichtlich. Und ja, bei den Rettungswürfen geht es dann darum, einen bestimmten Ability-Score eben zu unterwerfen mit dem W20. Mhm. Also, dass du den dann halt einfach ja unterwürfelst. Bei einem 1 hast du halt einen automatischen Erfolg und bei einer 20 ist es halt ein automatischer Misserfolg. Und hast da aber tatsächlich, was ich dann doch spannend fand, dafür, dass es eben auch in die OSR-Kategorie fällt, trotzdem dieses 7-Würfelsystem.
Okay.
Also, und das fand ich, ja.
Gibt's ja mal so und so, ne?
Genau.
Ja, cool.
Ja, das ist Into the Odd. Und eine Sache, die ich dann noch ganz, ganz schön fand, weil das einfach so eine Sache ist, die wir viel auch schon in dem Podcast bisher hatten und in Interviews mit anderen Pen and Paper CreatorInnen, gibt es eine extra Seite relativ am Anfang, die einmal noch beschreibt, was RPGs eigentlich sind für die Leute, die sich das Buch irgendwie gekauft haben oder in die Hände gefallen ist, die noch nie was von Pen and Paper Rollenspielen gehört haben. Und das würde ich einmal ganz kurz frei übersetzt zitieren.
Ja, bitte.
Ein Spieler ist der Referee, also der Schiedsrichter. Er beschreibt die Situation, in der sich die Figuren gerade befinden. Die Spieler stellen Fragen und benutzen ihre Figuren, um mit der Umgebung zu interagieren. Der Spielleiter sagt den Spielern, was passiert oder welche Würfel geworfen werden müssen, um das Ergebnis zu bestimmen. Ihr Ziel ist es, einen Schatz zu finden und einen bösen Tod zu vermeiden. Was wird gebraucht? Ein Satz Würfel, da wird eben von D4 bis D20 aufgelistet, Bleistifte und Papier. Der Spielleiter bereitet vor, ja, dann quasi einen Ort, den die Spielfiguren erkunden sollen, oder verwendet ein bereits vorhandenes Abenteuer.
Easy.
Das ist eigentlich ziemlich knackig zusammengefasst, worum es irgendwie in vielen Pen-and-Paper-Systemen geht.
Ja, aber oft ist es ja auch nicht mehr, ne?
Ja, genau.
Hauptsache eine gute Zeit haben.
Ja.
Ja, cool. Nice. OSR-Shit. OSR immer nice.
Ja, erzähl mal. Also, OSR, Old School Renaissance, es geht darum, dass man auch heutzutage noch Pen-and-Paper-Systeme und Spiele so spielen kann, wie es halt die ersten Pen-and-Paper-Spiele waren, die relativ regelärmer sind und loreärmer sind als heutzutage.
Ja,
oder?
Lore weiß ich ja nicht mal, ne? Aber das kann ich jetzt auch nicht im Deutschen gut übersetzen. Aber ich glaube, eine Sache, die ganz oft bei OSR, ne, also Old School Renaissance oder Old School Revival, ist halt, wobei im Deutschen eher so, wir reden nicht mehr von Regeln, sondern eher von Richtlinien. Da ist halt immer so Rulings, not Rules. Mhm. Und bei vielen modernen Spielen hast du eher so ein Character-Skill-Spielsystem. Das heißt, so deine Figur wird besser, dadurch kannst du besser Dinge, bist halt dementsprechend gut oder schlecht in irgendwelchen Sachen und benutzt halt so die Stärken deiner Figur, wie sie auf deinem Charakterbogen steht. Und OSR ist halt oft auch sehr ärmlich, was Charakterbögen angeht. Da ist halt einfach nicht so viel eigentlich drauf. Also an Zahlen und so, ne? Lore-Notizen, wie du Bock hast, knock yourself out. Was viele von diesen alten Rollenspielen haben oder halt die das imitieren oder es neu auflegen wollen, ist halt eher so ein so Player-Skill gegen Character-Skill. Das heißt, viele OSR-Titel sagen auch relativ offen so, fuck Balancing, brauche ich nicht. Ne, brauchst du nicht, braucht niemand hier. Das Spiel kann unfair wirken, dies, das, ist aber egal, weil das einfach nur abhängig ist von den SpielerInnen, ja, wie clever die sich anstellen, wie gut deren Ideen sind, wie die mit Sachen interagieren und was die so tun. Und dafür brauchen die nicht irgendwie mega viele Zahlen und Fähigkeiten und I don't know, Tasha's Cauldron of Everything und whatever. Sondern das kannst du mit relativ rudimentär wenigen Dingen einfach trotzdem so tun, ne? Und ich meine, so ganz alte D&D-Sachen, so wenn du jetzt mal so richtig ewig zurückdenkst, da haben Fighter auch nicht viel gekonnt, außer die haben halt Sachen gehauen, ne? Mhm. Hat ein Schild hochgehoben und hatten dann nicht so irgendwelche Multi-Slash-Power-Attack-Cleave-Kombos oder so ein Kack. Oder die Spellcaster hatten hunderte von irgendwelchen Spells, so, es war halt eine Handvoll. Dann vielleicht bist du noch 10 Sessions rumgelaufen und du hast auch niemand was anderes gecastet, außer irgendwie Fireball. Aber halt in den Momenten, wo es richtig ist vielleicht, ne, und hast dadurch halt krasse Vorteile gehabt, so. Aber ja, man kann grundsätzlich sagen, diese Spiele sind halt ja regelärmer, ne, so wie Merkborg.
Ja.
Merkborg ist OSR as fuck, ja. Und das ist auch egal, ob wir jetzt über Merkborg reden oder über Cyborg oder über Merkorg.
Ja.
Oder was für Abwandlungen es da mittlerweile noch so gibt. Du würfelst dir den Charter in 2-3 Minuten zusammen, ballerst dir also diese Handvoll Zahlen auf deinen Character Sheet, hast deine 1-2 Ausrüstungs-Items oder so und hast vielleicht so eine Fähigkeit, die du noch dabei hast und dann gehst du halt auf Abenteuertour so, ne? Du musst nicht irgendwie nachlesen, kann ich das oder kann ich das so. Ja. Und eigentlich finde ich das auch ganz schön, weil irgendwo limitiert dich ja auch, sag ich mal, diese Vielfalt an Dingen, die du jetzt in 5e oder Pathfinder bekommst, die schränkt dich auch irgendwie wieder ein, weil je mehr das Buch dir sagt, das kannst du jetzt und das wirst du ja irgendwie noch können, desto mehr sagt es ja auch, das kannst du an, das, was da nicht steht, das kannst du jetzt ja nicht.
Stimmt, ja.
Ne, und jetzt, wenn du dir, weiß ich nicht, Merkbock-Chart zusammenwürfelst und der startet da halt mit irgendwie durchschnittlichen Stats, also einfach nur ein Dude und hat halt ein Schwert, dich hindert trotzdem keiner davon ab, irgendwie Magie zu benutzen oder krass zu klettern oder Sängerin zu sein oder whatever, weil du halt nicht in so Archetypen-Sachen so krass reingedrückt wirst, ne? Klar kriegst du irgendwie, gut, Merkbock ist edgy as fuck, du kriegst eine edgy Richtung am Anfang, aber du hast dadurch, dass das Buch dir so viel gibt, so wenig gibt, super viele Freiheiten. Und das ist halt chillig. Und auch in der Spielleitung erlaubt es dir halt, dich super frei zu bewegen, weil du halt auch nicht aufpassen musst, so, oh, ich verstoße hier gegen die Regel oder oh, das ist irgendwie schon so und so beschrieben. Ist halt oft nicht so. Aber gerade eben in Discord gesehen, ist gerade so wie ein riesen Sale von irgendwie den Oldschool RPG Essentials. Oldschool Essentials, was halt ein riesiges OSR-Paket ist. Guckt bei uns im Discord vorbei, im Sales-Kanal, da seht ihr den Link. Und es gibt auch viele OSR-Games, die auch einfach nur so free, for free sind, was halt auch cool ist. Und dann spielst du halt so Spiele, wie sie halt da früher waren. Und sie müssen ja Spaß gemacht haben, weil sie haben es bis heute überlebt.
Ja, und vor allem, weil das auch wieder eine angenehme, also eben, wie das halt auch bei uns manchmal eben mit Brettspielen ist oder eben auch mit Erzählrollenspielen, kann das einfach eine angenehme Abwechslung sein, einmal einen Abend OSR zu spielen. Vielleicht auch nur eine One-Shot oder sowas, oder man hat irgendwas, was einfach immer mal wieder nebenbei läuft, neben eben der großen D&D, DSA, sonst was Kampagne, die man vielleicht mit seinen Freunden spielen kann. Einfach um nochmal irgendwie so ein, ja, so einen Einblick zu bekommen in was anderes und was Neues.
Ja, ich finde auch, OSR hat immer so einen schönen Fokus auf Rollenspiele und nicht so auf Zahlen.
Ja.
Was halt viele moderne Sachen halt nicht so haben. Ja? Vielleicht auch so ein bisschen unnötig aufblähen, auch einfach wegen vielleicht Verständnis.
Ja, und ich meine, natürlich macht das auch Spaß, irgendwie auch viel zu würfeln oder sowas. Ne? Das ist ja einfach ein wichtiges Vehikel auch für viele der Spiele, sowas. Ne? Aber ja, eben ist es nötig, wirklich eben wie bei denen, die irgendwie für 20 verschiedene Sachen irgendwie einen eigenen Wert zu haben? Oder ja, reicht es einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal mit Menschenverstand oder sowas oder mit Orkverstand oder was auch immer, irgendwie das und das würde ich jetzt irgendwie über Stärke lösen und dies und das würde ich jetzt über Geschicklichkeit lösen.
So, und das ist, und das typisch ist halt OSR,
typisch ja. OSR, genau.
Dass du sagst, so, ich habe die und die Stärke und damit kann ich heben, ich kann werfen, ich kann treten, schlagen, Dinge aufmachen, ich kann damit klettern und bla, und hast halt nicht so 2 Punkte Athletics, 3 Punkte Climb, wobei das über Athletics läuft. ich weiß nicht, das und das irgendwie auf Schwimmen oder so, sondern es ist halt, fällt einfach so da rein. Ja. Und genauso wie Hohe Int halt sagt, so, du weißt halt das und das und das. Und nicht nur die eine Lore, weil du da jetzt Punkte reingepackt hast und da nicht. Hat alles Vor- und Nachteile, ist halt super easy, da so reinzukommen. Ne? Und du hast auch im Regelfall nicht so dieses Meta-Gebilde, was du bei größeren Sachen halt auch jetzt hast, wo du irgendwie vielleicht auf so Guides angewiesen bist, wie kannst du den Charakter effektiv bauen, wie machst du dir vielleicht aus Versehen kaputt und wie kann er am besten performen, und dann kommt der Min-Maxer in dir raus. Generell aber sweet. Ich mag OSR. Ich mag das sehr gerne. Merkbock finde ich richtig cool. Die Bücher, die bei mir liegen, auch einfach richtig hot. Einfach das Design ist einfach zu krass. Das ist
mega, ja.
I like. Wir hatten noch irgendwas hier auf dem Radar.
Very nice. Ja, wir haben noch, einfach weil es auch aus der Community nochmal Rückfragen gibt. Ist das
Wasser eigentlich gut oder eklig?
Das Wasser ist gut. Könnt ihr das? Nee, wir haben jetzt zwar die Stunde voll.
Wir ballern jetzt das durch hier.
So gut es geht, genau. Aber es kam nochmal die Frage auf, weil wir haben hier mal den RNG-Generator angehauen. Und da Fragen aus der Community gesammelt. Und Flo, ich habe dir vorhin was geschickt. Ich habe den Generator angeschmissen.
Ja, eben gerade hast du mir das geschickt, ne?
Und vielleicht kannst du da mal vortragen, was wir da noch offen haben.
Und dann können wir zusammen antworten.
Ja.
Okay, eine Frage hier ist, die Charaktere gegeneinander spielen lassen, / eine Spielerin in die Rolle des Bösewichts schlüpfen lassen und sich gegen die Mitspieler wenden lassen. No-Go oder Go-Go?
Also ich muss da sofort an Alien denken.
Ja, das ist natürlich die Frage, war das böse oder nicht, aber...
Ja, aber also ich muss sagen, wenn man da so eine Hidden Agenda hat, die man irgendwie nur für sich hat und vielleicht andere das nicht wissen, das kann so ein Spiel auch mal so ein bisschen abspeisen. Ob ich das jetzt in einer lange andauernden D&D oder Pathfinder-Kampagne vielleicht brauche, wenn ich wirklich ein Vertrauen aufgebaut habe zu meinen Mitspielenden, das kann natürlich zu krassen Momentums führen und zu krassen Plot-Twists.
Kann aber auch frustrierend sein.
Kann aber auch frustrierend sein, wenn man denkt so, ah, irgendwie ja, hat man jetzt so viel Zeit damit verbracht, sich zu vertrauen, und am Ende dann, wenn man da so, ja, kommt vielleicht auf die Runde und noch auf das Spiel.
Und halt auch, wie es gemacht ist, ne? So edgy böse sein, weil ich will böse sein, ist halt super nervig. Auch für die Spielleitung. Das kann richtig fucking frustriert sein, wenn du zu 4 oder 5 spielst und dann hast du diesen, es gibt so diesen klassischen D&D-Char, der immer so Alarm auslöst, ne? Bei SpielleiterInnen auf der Welt, jedenfalls laut im Internet, aber meiner Erfahrung teilweise auch, ja. Es sind immer so 2, 3 Checkmarks, wenn die kommen, dann weißt du schon so, oh, ne, oh. Wenn die Person vorgestellt wird und sagt, okay, ich spiele einen Halbelf Schurken, dann ist immer so, okay, mal schauen. Der natürlich weise ist. So, toll. richtig gut. Und der ist chaotisch neutral mit so einem Hang zum Bösen. Ne? Und es ist auch einfach so Code für, ich bin fucking Mörderhobe, aber ich werde machen, was ich will. So. Oder vielleicht bin ich chaotic evil, aber ich kann mich ganz gut anpassen. Ne? Aber das ist schon so, oh, gut, ich meine oft, das ist vielleicht auch das Schöne und das Schlechte, ne? Alignment-System bei D&D hilft dir da auch so ein bisschen, dass du einfach sagen kannst, die unteren drei erlaube ich einfach nicht in meiner Kampagne, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ne? Und dann kannst du so richtig nervige Situationen halt haben, wie die Gruppe hintergeht mit dem NSC und alle so, lol, ich steche ihn ab. So, okay, what the fuck? Ne? Oder ich hintergehe jetzt die Party, so richtig grundlos, einfach weil ich die Möglichkeit habe. Das ist halt richtig frustrierend. Das ist auch einfach richtig anstrengend. Und dann laufen die mit irgendwelchen Bleiplatten rum und irgendwelchen Ringen, die ihre Gesinnung verstecken müssen und damit sie nicht auffliegen. Das ist halt blöd. Wenn die Figur aber irgendwie eine Mission hat, weil sie, weiß ich nicht, für den Big Bad Evil Guy arbeitet und dann in einem richtig, weiß ich nicht, wichtigen Moment die Gruppe hintergeht. Das kann richtig fucking cool sein, ne? Oder halt nur so ein bisschen böse ist und immer so Sachen gegen die Gruppe macht, unauffällig. Das kann auch richtig cool sein.
Ja, oder wenn du halt, also und vor allem finde ich da, glaube ich, auch wichtig, dass es vielleicht auch eher funktioniert, wenn du in einer erfahreneren Gruppe spielst. Also wenn ich jetzt irgendwie das erste Mal irgendwie so eine lange Kampagne irgendwie spiele, dann ist es vielleicht, also weiß nicht, ist jetzt auch eine persönliche Sache, würde ich das vielleicht jetzt nicht so geil finden, wenn man dann aber vielleicht schon ein paar Mal gespielt hat und dann das einbaut, das Element, das kann das richtig schön an, so ein bisschen abspeisen und irgendwie ja, nochmal das alles so wiederbeleben und zeigen. So, nur weil wir jetzt schon richtig viele Stunden miteinander verbracht haben, heißt das nicht, dass es nicht noch neue Sachen gibt, die wir entdecken können und ausspielen können.
Das stimmt. Das kann halt auch kann halt cool sein, ne? Unsere so Spiele aktiv gegeneinander, also ich sage immer, PvP ist blöd, aber immer erlaubt. Weil wenn die Leute das machen wollen, dann machen sie es so, ne? Und manchmal gibt es da Gründe, sei es Loot oder moralische Dinge. So, ja. Lawful Good Paladin, viel Spaß manchmal, ne? Kann richtig nerven, wenn er klassisch gespielt wird. Mhm. Weil du kannst jetzt niemanden mehr foltern, du kannst niemanden mehr klauen und dann, wie gesagt, looten teilweise schon irgendwie tricky. aber es kann auch irgendwie cool und organisch sein, ne? Es kann so ein klassisches Ding sein wie, I don't know, der eine Ring, der einfach zwei Charaktere anfängt zu korrumpieren. Und beide wollen diesen haben und haben dann so einen nice Showdown oder, ich weiß es nicht, ne? Ja. Verlieben sich in die gleiche Person. Oder nimmt von zwei Leuten konträre Aufträge an und davon hängt was ganz Großes für die ab. Das kann ganz cool sein. Ansonsten PvP auch immer cool, um deine Chance zu testen, ne? Freundliches Sparring und so, eigentlich auch immer ganz nice, mit den Mechaniken nochmal auszuprobieren. Ich finde ich safe, gibt im Regelfall zwar keine XP, aber kannst halt ein bisschen rumwürfeln, Taktiken testen, das ist ganz cool. In One-Shots würde ich auch sagen, fucking go for it. Ne? Plan, wenn du es vorher einplanen kannst und die Charaktere vielleicht auch schon vorher gebaut sind, wie halt jetzt bei Alien, dann ist es halt richtig, richtig geil. Weil die Story auch auf jeden Fall darauf passen wird. Ne? Wenn es aber gar nicht in deine Story passt, weil du eine lustige Abenteurer-Innengeschichte erzählen willst, dann ist blöd. Ne? Andersrum geht es ja auch, wenn du so eine Villain-Story aufziehst, wo alle fünf SpielerInnen in der Gruppe böse sind und einer so, lol, ich mach jetzt Lawful Good Paladin. Ne? Mhm. Ist halt scheiße, bricht halt, so passt halt da nicht rein. Deswegen, wenn die Kommunikation stimmt und das in das Setting passt, go for it, ja. Und nochmal, One-Shots, ist geil dafür.
Mega.
Ich meine, Passion ist natürlich halt ein Charakter, der so ist.
Ja, stimmt.
Potenziell zwei, je nachdem, wie der Zwilling so unterwegs ist. Elke so, Mello.
Das ist schon wieder zu viel Passion für einen Podcast.
Okay, eine hatten wir noch.
Yes.
Okay, cool. Ich lese wieder vor und du bist zuerst dran. Are you ready? Outgame, Experience und Spielwelten. Eine Frage an die Spielleiter. Wie sieht es mit zum Beispiel berufsbedingten Kenntnissen oder anderen Interessen aus und wie wirken die sich auf ein Spiel aus? Siehe zum Beispiel, MathematikerInnen denkt anders als eine Philosophin. Und sollte und kann man das überhaupt an die Szenarien anpassen?
Also erstmal vielschichtige und komplexe Frage. Und ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt darauf hinaus will, worauf ich jetzt hinausgehen würde. Wenn ich jetzt an, also erstmal finde ich das per se natürlich cool, wenn du in der Spielleitung sagst, ich habe jetzt hier ein Abenteuer, ich habe jetzt hier eine Kampagne und ich baue vielleicht natürlich auch Sachen irgendwie so ein, dass gewisse SpielerInnen der Runde da auf eine bestimmte Art und Weise drauf anspringen. So, irgendwann weißt du, dass irgendjemand vielleicht Bock hat irgendwie auf vielleicht auf ein paar Diebestouren und dann guckst du, dass du das irgendwie schmackhaft machst, dass man sowas machen kann. So, ist jetzt die Frage, hat man gerade einen professionellen Dieb bei sich an der Tischrunde sitzen? Wahrscheinlich eher selten.
Ich bei Ikea.
Flo bei Ikea, geht nie mit Flo zu Ikea, ich sage euch das. Nur unangenehm. So, ich denke jetzt in erster Linie daran, dass das vielleicht dann irgendwie vielleicht mehr Spaß macht oder mehr dann dazu passt, wenn man Systeme spielt, die irgendwie in der Gegenwart spielen oder vielleicht nicht in so Fantasy-Settings, weil ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mit einem Radiomoderatoren irgendwie am Tisch sitze, wie ich das in D&D irgendwie einbauen könnte als Spielleitung.
Frag den Dude von Afaldra.
Ja, stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Aber weißt du so, also
ja, klar,
wenn du natürlich irgendwie einen Koch oder eine Köchin dabei hast, ist das schon noch wieder was anderes. Aber erstmal würde ich sagen, durchaus, ja, ist es cool, wenn man das irgendwie schafft, persönliche Vorlieben und vielleicht auch eben, wenn die eben aus dem Beruf kommen und Erfahrung irgendwie in so eine Runde mit unterzubringen, außer die betreffenden Mitspielenden haben irgendwie mal geäußert, dass sie sagen, ich will hier wirklich komplett versuchen abzutauchen irgendwie in eine ganz andere Welt, die nichts mit meinem Privatleben zu tun hat. Das wäre vielleicht eine Sache, die man in so einer Session Zero klären müsste und vielleicht anfragen müsste.
Fühle ich. Also ich habe das oft gehabt beim Leiten oder öfters, sag ich mal, dass da halt so Sachen waren, wie dass da jemand irgendwie krass mit Architektur auskannte und dann meinte, hey, dieses Dungeon funktioniert nicht. Da war es halt auch so, okay, krass angekommen, halt die Fresse. Bro, Magie funktioniert auch nicht. So.
Können wir mal mit Uri Geller spielen.
Du kannst auch nicht 10 Mal am Tag abgestochen werden und wenn du dich dann hinlegst, heilst du dich voll. So. It doesn't work like that, ja.
Genau, sitzt mit irgendwie einer Krankenschwester oder einem Krankenhelfer irgendwie sowas, dann so Short Rest.
Ist dann auch die Frage, wie stirbst du an Altersschwäche in 5e?
Stirbt man an Altersschwäche in 5e?
Ja, nur wenn du wach bist, weil wenn du schläfst, heilst du dich.
Ich glaube, es gibt noch keine D&D-Runde, die vielleicht so lang ging, dass dein Charakter so alt geworden ist.
Man weiß es nicht, ne? Eigentlich auch mal eine witzige Idee, so eine Gruppe RentnerInnen. Anyway,
so das, aber das ist halt Glorious Bastards, nur, Quatsch. Wie heißt denn der Film mit den, mit Arnold Schwarzenegger, mit den ganzen alten Actionstars?
Red?
Nee, nicht Red. Also ist auch Red, ist das auch. Aber, na, wie heißen die denn? Gab es auch irgendwie 3 Teile von? I don't know. Wird hier eingeblendet, wenn ich in der Post-Production dran sitze.
The Expendables.
Okay.
Ja,
Gruppe von Rennern. Aber es kann halt auch cool sein. Ne? Wir haben auch so Sci-Fi-Runden gespielt, dann sind irgendwelche Sachen passiert. Und dann war da einer, meinte, ey, der war Chemie-Dude, also Prof. Auch nochmal harten Respekt dazu, ne? Auch wenn du kein Deutsch kannst. Kessel, wenn du das jemals hörst, hast du den witzigsten Namen der Welt. Du heißt nämlich Kessel, haha. Und mad props, dass du irgendwie fucking Prof bist mit Mitte 20. Wow. Und da hatten wir halt auch so Sachen, wo er meinte so, hey, by the way, wenn wir das und das hier mischen, dann haben wir das und das könnte richtig geile Vorteile geben, ne? Manchmal war es ein bisschen tricky, weil er Dinge getan hat, wo ich mir dachte, okay, worauf will er jetzt hinaus? Und dann war so, okay, jetzt wird das und das passieren. Ich so, nee, warum sollte der Raum denn jetzt explodieren? Er so, ja, weil ich das und das hier gemischt habe. Und ich durfte das. Und ich so, oh fuck. Ist das in der echten Welt so? Ja. Gucken. Ne? Ich glaube, es kann halt cool sein für so Sachen wie Call of Cthulhu. Ne, wenn du da Realismus mit reinbringen willst.
Voll, ja.
Und wenn es die Story nicht kaputt macht, so, ne, Suspension of Disbelief hast du ja trotzdem immer noch. Weil wir haben auch keine Ahnung über die 1920er, was da so abgeht, ja. Außer was wir so gelesen haben. Ne?
Oder Delta Green.
Fucking Delta Green, Bro. Ich, also,
ja.
Ich weiß nicht, wie lange du beim BND bist, ich darf nicht drüber reden. aber das ich glaube, das geht immer, wenn es nicht nervt.
Mhm.
Ne? Und wenn du niemanden irgendwie bevormundest, das ist auch das Schlimmste. Auch so in irgendwie Kämpfen, wenn dann sagt einer irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin seit 40 Jahren bei den Marines und das kannst du gar nicht machen mit dem Gewehr. Und dann steht es aber in den Regeln, dass du es kannst, dann mache ich es auch. Also lass mich halt Spaß haben. Mhm. Let people enjoy things, so generell, ne? Daher, go for it. Wenn es Spaß macht, ist cool. Wenn nicht, mach's nicht. I guess. Ja, ja cool. Ich habe noch was Witziges zum Ende, was ich dir erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob das witzig wird. Ich fand das so dumm und lustig irgendwie, ne? Ich habe es gelesen, ein kleines 40k-Novel und auch Details, alles richtig Wayne. Aber, weil er spielt in der Zukunft, bla bla bla, Raumschiffe, die Zahl, alles krass. Und das ist ein Ork, ja. Und dieser Ork auf irgendwelche Gründen und Wege hat er es geschafft, in der Zeit zu reisen. Der ist in die Vergangenheit gereist.
Mhm.
Ne? Und wie war da, als er zurückgereist ist, war da so ein krasser Krieg, wo er war, ne? Irgendwie voll im Nachteil, ne? Jetzt könnte man denken, okay, jetzt holt er irgendwie mehr Leute oder der bereitet sich darauf vor und so, ne? Weißt du, was er getan hat? Er hat eine Lieblingspistole.
Ja.
Und die gibt es nur einmal auf der Welt. Ja. Also hat er so ein altes Ich erschossen und seine Pistole geklaut, damit er die Pistole zweimal hat.
Oh mein Gott.
Dass ich dieses Buch, als ich das gelesen habe und an dieser Stelle angekommen bin, habe ich so richtig gespürt, wie vorne in meinem Kopf so ein Knoten war. Und ich war so, what the fuck?
War die Story dann vorbei? Oder hat es geklappt?
Es ist weird shit passiert. Es war alles ganz, es war nicht wie bei Back to the Future. Das war richtig seltsam. Und dann dachte ich mir so, eigentlich ist das eine süße Analogie für, wenn du in der Spielleitung sitzt und das ist irgendwie alles so geplant, was jetzt passieren wird. Und dann macht die Party so richtig wilden Scheiß, wo du denkst so, brah.
Oh, das erinnert mich an diesen ganz furchtbaren Film, der jetzt irgendwie letztes Jahr rauskommt bei Amazon, glaube ich. Dieser Edge of Tomorrow mit Chris Pratt, wo der irgendwie...
Nee, Edge of Tomorrow mit Tom Cruise.
Ah ja, aber dann irgendwas anderes mit Tomorrow. The Tomorrow War. Wo die irgendwie aus der Zukunft kommen und dann sagen die hier, wir haben irgendwie Aliens, ihr müsst jetzt alle mitkommen.
Den habe ich im Krankenhaus gesehen, als meine Nase operiert wurde.
Ja, war schlimm, oder?
Schlimm im Sinne von creepy und gruselig oder schlimm einfach schlecht?
Also einfach irgendwie Banane irgendwie.
Effekte waren gut.
Ja, die Effekte waren gut.
Grundgedanken der Story fand ich auch richtig gut. Ich fand die Idee halt echt so ganz sweet, ne? Aber diese Story funktioniert, glaube ich, nur, weil die Welt, die da dargestellt wird, voll mit Donald Trumps ist. Wo sich einfach jeder auch einfach weigert, sich in irgendeiner Art und Weise weiterzuentwickeln oder irgendwie mal über Dinge nachzudenken. Auch so über Don't Look Up.
Ja, ja.
So, aber.
Ja, das war herrlich. Ja.
Ja, das war auch irgendwie. Ja, der Film hat mich jetzt, also auch wie Edge of Tomorrow, hat mich auch nicht so bewegt. Tom Cruise teilweise richtig schwierig, auch wenn der Mann witzig läuft.
Aber der Film war gut. Also der Edge of Tomorrow, der war gut, das stimmt. Oder Live, Die, Repeat, der hat irgendwie zwei Namen, ne?
Ja, irgendwie so. Nein, das war auch schon, oft hast du ja so Filme, wo du einfach erst so denkst, okay, die sind cool, weil die Grundidee ganz geil ist, dann ist die Umsetzung teilweise richtig, richtig seltsam. Auch random, aber weißt du, welchen Film ich mal wieder richtig Bock hab? Starship Troopers, ist immer wieder soweit, gucke ich eigentlich einmal im Jahr.
Ich bin dabei. Es ist bald, ich habe warum auch immer dafür Werbung bekommen, aber es sind bald irgendwie so Starship Trooper Days in Hamburg. Wo Leute sich irgendwie verkleiden und so.
Fuck off, ich google das kurz, während wir aufnehmen.
Ja, wirklich. Ich weiß nicht, warum das mir das im Stream gespielt worden ist.
Am 16. September, da kommt die wieder zurückgefahren. Was ist das denn für eine Scheiße? United Citizen Federation Recruiting Office. Was geht denn hier ab? Was lese ich hier?
Lies vor.
Oh nein, aber ich versuche, ob ich gerade ein Ticket kaufen kann. Ah, es ist auch irgendwie in der Lasertag-Arena.
Passt.
Wer Starship Troopers nicht kennt, großartiger Film, gönnt euch das. Nicht großartig, weil der Film unglaublich gut ist, auch wenn er für seine Zeit krass gealtert ist. Und ich persönlich den Film super gut finde.
Ja, und auch einer der ersten ist, der so krass viel CGI-Aliens hatte.
Aber die sind gut gealtert irgendwie, weil auch viele praktische Effekte noch da waren. Mhm. Und der Film hat irgendwie eine sweete Message, weil das Buch eigentlich selber, glaube ich, ja, schon so, ich will jetzt nicht sagen, so eine Faschoparodie ist, aber auch, glaube ich, eine eher subtilere Faschismuskritik war. Mhm. Und dieser Film ist halt einfach voll mit so diesem Faschogedanken, dass die Welt, die Menschen sind so das Volk in der Galaxie und die machen alles kaputt und jeder muss im Militär sein und wenn du nicht irgendwie 3 Jahre gedient hast, dann darfst du auch keine Kinder kriegen. Und hast immer diese Propaganda-Videos, wo die halt so mit halt komischen Shit machen. Ne? Mhm. Und niemand in diesem Film hinterfragt das. Aber das Schöne an der Sache ist halt, dass es nicht funktioniert. Und es zeigt das halt so. Es passiert halt immer mehr Shit. Und klar haben die da irgendwie Siege und Erfolge. Aber teilweise denkst du dir so, Bro, ist halt mega dumm, was ihr da für Dinge tut. So. Und ihr seid halt alle locker nicht happy. Aber Starship Troopers ist cool. Die Uniform war noch richtig hot.
Ja. Und Neil Patrick Harris.
Neil Patrick Harris, der dieser Psi-Dude war mit dem Frettchen.
Also ich hätte Bock, den Film auch nochmal zu gucken. Das ist bei mir bestimmt schon 10 Jahre her oder länger.
Ach, das ist den gesehen Clendatu-Drop Soundtrack. Einfach hot. Aber ich auch regelmäßig in so Sci-Fi-Games, wenn es so in solche Richtung ging, so weiß nicht, wenn wir Colonial Marine spielen im Alien-RPG, das ist auch so ein Opener. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo landet, dann kommt der Scheiß. So, das ist einfach geil, ne? Die Filme danach waren übrigens die brutalste Scheiße. Ich glaube, es gibt 4 Teile.
Das weiß ich, also ja, ich weiß, dass es Sequels gibt, aber ich glaube, die habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Nee, die waren richtig kacke. Und ich glaube, im 4. ist der originale Schauspieler von diesem Rico auch wieder da gewesen. Und am 3. weiß ich nicht. Und der war da schon voll kaputt und so kaputt gedruckt und so irgendwie alles durch und auch halt 100 Jahre älter als vorher.
Ja, jedenfalls, also ihr seht dann Flo Mitte September auf den Starship Trooper Days in Hamburg.
Hey, du musst da auch mit denen kommen. Das ist ja richtig geil. Wenn ich gleich zu Hause verkaufe, ich das erstmal Johanna. Sweet.
Ja, vier von dabei.
Dann haben wir doch ein schönes Ende gefunden, oder?
Ja.
Und dann teasen wir mal nicht vorüber, wenn ihr das mal reden, weil wir wissen es doch nicht.
Ja, also erstmal jetzt so ein bisschen Umzug und so dies, das wird dann, genau, wir finden aber was Schönes, da bin ich mir sehr sicher drüber.
Ja, sweet. Ja, habe ich Bock drauf.
Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr dabei gewesen seid wieder und kurze Info nebenbei, das freut mich immer mega, weil die Zugriffszahlen auf den Podcast, die steigen, also das bedeutet, dass es mehr Leute gibt, die zu unserem Pod finden und das freut mich riesig und kommen auch immer mal wieder im Discord neue Leute dazu, die dann auch sagen, wie sie da gerade irgendwie ihre Arbeitszeit überbrücken und sowas oder ihre Arbeitswege überbrücken. Aber Arbeitszeit überbrücken mit dem Podcast ist natürlich auch eine gute Idee.
Kann man machen.
Kann man machen. Freuen wir uns sehr drüber und gerne weitermachen. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und bleibt gesund.
Ja.
Und stay hydrated.
Ballert uns den Scheiß rein. ANG-Themen, wir lieben das. 5 Sterne, wir lieben das. Macht Werbung, erzählt euren Freunden, Freundinnen, Haustieren, Großeltern.
Oder den Podcast nachts einfach mal auf Repeat laufen lassen bei Spotify.
Easy, ja. Also ein echter Rollen mit dem besten Fan, der hat zu Hause so eine Mining-Farm, die halt nicht Bitcoins meint,
sondern die Spotify Plays meint. Nein, der echte Rollen mit dem besten Fan, der fährt mit einem geliehenen Eistruck durch die Gegend und spielt die Folgen draußen in den Straßen vor.
Holy shit, das ist aber auch eine gute Idee. Anyway, ganz viel Liebe und dann gesund bleiben.
Bis bald.
Bye.
Tschüss.